Deutschlandfunk Kultur heute.
Schwerter zu Pflugscharen. Dieses aus der Bibel abgeleitete Motto der Friedensbewegung kommt uns heute vielleicht ein wenig altmodisch vor. Mit Blick auf auslaufende atomare Abrüstungsverträge gewinnt das Motto allerdings wieder an Aktualität. Auch in der Kunst ist das ein Thema. Dazu gleich mehr. Weitere Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute sind das große Kaufhaussterben, eine im wahrsten Sinne mütterliche Cyborg-Oper des Kain-Kollektivs bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen, ein Opernfestival im Freien und in einer neuen Folge unserer Rubrik Endlich mal erklärt, fragen wir, ob Ballett eigentlich nur mit Drill funktioniert. Mein Name ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Kaufhäuser waren mal ein großes Versprechen, eines von Konsum und Ästhetik. In jeder großen Stadt wollte man so einen Warentempel haben, in bester Innenstadtlage und oft von berühmten Architekten geplant. Schon im 19. Jahrhundert war das Warenhaus gesellschaftlich so zentral, dass es auch zum Gegenstand der Literatur wurde, wie in Emile Zolas »Das Paradies der Damen«. Das Kaufhaus war immer mehr als ein Ort des Konsums. Es war Projektionsfläche, Treffpunkt, Flaniermeile, Architekturikone. Die Corona-Krise scheint nun aber das endgültige Ende der Warenhäuser eingeleitet zu haben, das sich schleichend schon seit einigen Jahrzehnten ankündigt. In der vergangenen Woche wurde die Schließung von mindestens 62 Karstadt- und Kaufhof-Filialen in sowohl großen deutschen Städten wie Frankfurt oder München beschlossen, aber auch in vielen kleineren. Was das für die Innenstädte bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Architekturexperten Nikolaus Bernau. Herr Bernau, vielleicht noch mal kurz vorab. Ich habe jetzt sowohl Warenhaus als auch Kaufhaus gesagt. Das ist nicht ganz das Gleiche, richtig?
Es ist nicht ganz das Gleiche aus der Perspektive der Handelstheoretiker, wenn man so will, und auch nicht der Architekturgeschichte übrigens. Also Kaufhäuser sind, wenn man so will, die älteren Institutionen. Das sind diejenigen, die aus dem Spezialistenhandel des 19. Jahrhunderts geboren sind und dann ihr Angebot erweitert haben. Also die meistens kamen die aus dem Textilhandel und haben dann da immer weiter ausgebaut. Während Warenhäuser von vornherein gedacht sind als Institutionen, die ein maximal breites Angebot haben. Und also Harrods zum Beispiel in London ist berühmt geworden dafür, wir können ihnen innerhalb von 2 Tagen einen weißen Elefanten bestellen. Und das ist genau das Grundmodell von Warenhaus. Also ein Warenhaus ist viel breiter angelegt. Man muss aber ganz klar auch sagen, architekturhistorisch hat sich das schon um 1900 sehr zusammengemingelt. Weil es ging immer darum, möglichst große Flächen zu bauen. Kaufhäuser sind aus Ängste verbunden mit der Entwicklung des Stahlbetonbaus. Ohne die sind diese großen Spannweiten gar nicht möglich gewesen. Man wollte große Flächen bebauen. Man wollte repräsentative Grundstücke haben. Ganz wichtig ist eine Ecklage. Also Ecklagen sind traditionelle Kaufhauslagen, wenn man so will, oder Warenhauslagen.
Damit man von allen Seiten reinkommen kann.
Von allen Seiten reinkommen kann und vor allem, dass man die Ecke toll ausbilden kann als Werbeelement. Also berühmt war beispielsweise die Ecke des Warenhauses Wertheim am Berliner Leipziger Platz, die so richtig demonstriert hat, wir sind richtig reich, wir sind ganz groß und jeder kann bei uns rein.
Ja, wenn wir jetzt über die großen Flächen sprechen und über die auch große Anzahl an geplanten Schließungen, über 60 Schließungen, habe ich vorhin gesagt, sind geplant. Was ist das für ein Problem jetzt für die Innenstädte mit diesen großen Warenhaus-Kaufhausflächen? Denn die Innenstädte haben sich ja auch nicht selten über so ein zentrales Kaufhaus definiert.
Ist ein Riesenproblem, das da auf uns zukommt, einfach deswegen, weil diese Gebäude sehr, sehr groß sind. Also sagen wir, nehmen wir mal das Kaufhaus im Berliner Wedding, das hat fast 40.000 Quadratmeter Nutzfläche. Das ist fast so groß wie das Berliner Schloss, was man jetzt gerade nachgebaut hat. Also es sind gigantische Quadratmeterflächen, die plötzlich leer stehen und die vor allem dann, wenn sie nach außen hin eben auch noch die Schaufenster verschlagen oder da irgendwelche Zwischennutzung rein und machen, extrem deprimierend wirken können für ein ganzes Quartier. Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel die Potsdamer Brandenburger Straße, da gibt es eigentlich als großen, in Anführungsstrichen, Ankermieter nur den großen Kaufhof dort. Für den ist übrigens denkmalpflegerisch ganz fatal ein halber Block mehr leergeräumt worden. Also da steht plötzlich richtig das Zentrum leer. Und das ist das Hauptproblem bei diesen großen Gebäuden. Sie haben viel Fläche. Sie sind teilweise in der Architektur seit den 1960er Jahren extrem anonym gestaltet worden. Und sie sind nach außen hin immer abgeschlossen. Das heißt, man kommt schwer rein. Und man kann schwer eine Beziehung zwischen Stadt und Gebäude aufbauen. Und daran kranken alle diese Gebäude. Und jetzt können daran eben auch die Stadtzentren kranken.
Wenn man sich jetzt mal anschaut, wo die Filialen schließen, dann gibt es doch sehr viele in Nordrhein-Westfalen und in Bayern, überhaupt in Westdeutschland. Das ist auch kein Zufall, oder?
Nee, man kann es sogar in ganz kleinen Maßstab in Berlin sehen. Also in West-Berlin werden 4 Häuser geschlossen, in Ost-Berlin 2 Häuser. Das hat einen ganz einfachen Grund. In der DDR war die Einkaufsstruktur bis 1989, 90 extrem zentralisiert. Jedes Haus, jede Stadt hat im Grunde genommen ein großes Zentrumwarenhaus bekommen. Und diese Struktur wurde nach 1990 einfach privatisiert. Und die sind bis heute Monopolisten. Deswegen finanzieren die sich auch immer noch ganz gut und können weiterleben. Während es in der Bundesrepublik, vor allem in den 60er und 70er Jahren, teilweise bis in die 80er Jahre, einen regelrechten Kaufhausboom gegeben hat. Und wenn man sich beispielsweise Braunschweig anguckt, dort ist auf kaum einem Quadratkilometer eine Filiale von Karstadt, 2 Filialen von Kaufhof und direkt daneben noch eine gigantische neue Shopping-Mall hinter diesen Schlossfassaden gemacht worden. Das ist kaum ein Quadratkilometer groß. Das ist klar, nehmen sich gegenseitig die Kundschaft weg.
Ja, was macht man jetzt mit diesen teilweise riesigen Bauten? Teilweise stehen die möglicherweise unter Denkmalschutz. Wäre Wohnungsbau eine Option?
Wohnungsbau ist auf jeden Fall erstaunlicherweise eine Option, obwohl diese Gebäude ja so tief sind und deswegen sehr schlecht belichtet werden können. Aber zum Beispiel in Eschweiler hat man ein altes Kaufhaus benutzt, hat oben einen Lichthof reingebaut, wenn man so will, und damit ein sehr schönes Seniorenzentrum geschaffen. Oder in Berlin am Anton-Sefko-Haus, Sefko-Platz, ist auch ein Kaufhof, ein früherer oder ein Zentrumwarenhaus, genauso umgebaut worden. Man hat oben Wohnungen eingebaut mit kleinen Lichthöfen und kleinen Privathöfen sogar und hat darunter dann gemischte Nutzung. Überhaupt ist so diese Nutzungsmischung, das scheint nach amerikanischem Vorbild das zu sein, was wirklich am meisten trägt. Also in Boston beispielsweise wurde das Philanes, ein wunderbarer historistischer Bau mit unglaublichem Pracht, wurde zu einer irrwitzigen Mischung aus Praxen und Büros und Wohnungen und dann Wellnessbereich etc. umgebaut. Mhm. Oder kleinere Kaufhäuser sind dann reine Sportzentren gewesen. Also insofern, man kann eine ganze Menge mit diesen Sachen machen, aber sie sind natürlich immer noch wahnsinnig groß. Und das ist im Grunde genommen das, was möglicherweise das Kernproblem ist. Derzeitig denken wir noch über Kulturnutzung nach, wie zum Beispiel in Chemnitz, ja, über ein Kulturkaufhaus oder über die Stadtbibliothek, rein die Sächsische Galerie oder Ähnliches. Darüber wird jetzt in Berlin Tempelhof auch nachgedacht. Aber Kultur kann es eben doch nur im gewissen Rahmen wuppen, weil es so wahnsinnig große Flächen sind.
Was bedeuten die massenhaften Kaufhausschließungen für die Innenstädte? Darüber habe ich mit unserem Architekturexperten Nikolaus Bernau gesprochen. In einigen Bundesländern haben die Sommerferien begonnen. Das bedeutet für die Kultur, dass auch die Festivalsaison Anlauf nimmt. Dieses Jahr, diesen Satz haben Sie von uns schon häufiger gehört, ist durch die Corona-Pandemie alles anders. Viele Festivals finden gar nicht erst statt, andere sind ins Netz gewandert. Auch die Ruhrfestspiele Recklinghausen, die für gewöhnlich Ende Mai beginnen, wurden abgesagt. Aber online gibt es doch einiges zu sehen. Gestern zum Beispiel eine Netzpremiere, eine Cyborg-Oper mit dem Titel Gaia-Projekt, benannt nach der Urmutter in der griechischen Mythologie. Das Gaia-Projekt stellt die Frage, wie sich das Künstlerinnen mit dem Mutterdasein verbinden ließe. Christiane Enkeler hat die Premiere verfolgt.
Das Kätzchen wiegt sich hoch oben im Baum. Wenn der Wind bläst, wiegt es sich wie im Traum. Bricht der es dann ab, stürzt die Wiege herab. Und weg sind Kätzchen, Wiege und Baum. Alle Fäden sind heruntergefallen, in den Staub.
Ja, diese Produktion ist gelungen. Weil sie neben allem Aktivismus und politischem Statement eine große Poesie bereithält. Weil sie eine lose Geschichte erzählt, in der wiederum viele Geschichten enthalten sind. Weil sie vielfältige Bedeutungen auffächert und genau das ihr aktivistisches Projekt ist. Weil sie mythische Tiefe mit profanem Alltag verschränkt. Die Kinder träumen einen Streik. Sie schlafen. Sie möchten die Fadenspiele der vorangegangenen Generationen nicht mehr aufnehmen. Unter der Bettdecke lesen sie heimlich und hören Hörspiele. Sie verständigen sich im Kollektiv miteinander während ihres Schlafs. Wie über Wurzeln in einem Waldsystem tauschen sie geheime Botschaften, die an der Oberfläche nicht zu sehen sind. Kinder sind im Gaia-Projekt der Ruhrfestspiele vor allem Geschöpfe. In ihnen verkörpert sich etwas Großes, Natürliches. Auch in den 6 Frauen, die hier fast 2 Stunden über YouTube flimmern, manifestiert sich eine naturhafte Kraft. Dabei bewegen sie sich traumwandlerisch durch ihre Wohnungen und ihren auch sehr bodenständigen Alltag. Sie sitzen in der Küche und schnibbeln Obst. Sie räumen Wäsche aus der Maschine. Sie bereiten ein Bällebad. Sie winden sich eine gewendelte Treppe herunter, über deren Stufen kreuz und quer Fäden gespannt sind, die sie zwingen, sich zu verbiegen. Nicht alle haben Kinder. Kerstin Pohle, die hier singt, zum Beispiel nicht. Edith Chuinang-Voges dagegen hat ihr Kind in Deutschland bekommen, weit weg von den Traditionen ihrer kamerunischen Heimat. Dort wird nach der Geburt vor allem auch die Mutter umsorgt. Strafka Evandija-Kerigin wiederum kommt im Film selbst gar nicht vor. Sie hat auch kein Kind. Trotzdem ist sie Schöpferin und damit eine Art Mutter, der Kostüme für alle 6 Darstellerinnen. Wegen der Corona-Beschränkungen kamen sie schließlich per Post aus Kroatien. Sie verwandeln die Tänzerin aus Kanada in einen bunten Ball aus Tüll, packen die Schauspielerin aus Deutschland hinter einen Schleier aus Perlen, die Sängerin aus Düsseldorf in ein rot-blaues Helden-Cat-Suite mit Cape, das an Superwoman und eine Madonnenfigur erinnert. Es gibt Masken, die Augen verschleiern wie bei einem Hochzeitsritual einer fernen Ethnie, die gleichzeitig Köpfe aussehen lassen wie 50er-Jahre Wanddekor. Andere Masken wie transparente Schilde, auf die Gesichter aus rotem Faden gestickt sind. Die iranische Musikerin Sarah Bigdeli Shamlou zeichnet ähnliche Linien auf ihr Gesicht, die gleichzeitig die geometrischen Formen ihres Schmucks aufnehmen. Aber neben der Reflexion von gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen, den kulturellen Folien und Verpackungen, geht es im Gaia-Projekt vor allem darum, ein anderes Denken auszuprobieren. Ein Denken, wie es die Biologin Donna Haraway vertritt und das die Dualismen, wie wir sie in unserem Kulturkreis gelernt haben, sprengen möchte. Eines, das ohne solche Gegensätze auskommt wie denen zwischen Mann und Frau, Hure und Heilige, Mensch und Maschine und Mensch und Tier. Standing in the crowd, falling in, oh, 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 staring into future. Graphic-Novel-Zeichnerin Sylvia Dierkes verwandelt die Komponistin Sarah Bigdeli Shamlou im Video zu diesem Song in ein Reptil, Stück für Stück. Sie ist beides und wir sind überall. Mit den Zeichentricks reisen wir in den Wald, in ein kamerunisches Dorf und auch zu den schlafenden Kindern. Mehr als um Geschlechterkampf und Gegensätze geht es um eine neue Erzählung und neue Verwandtschaften, quer zu Herkünften. Das Bitch-Mother-Manifesto, das im Ankündigungstext zitiert wird, muss erst geschrieben werden. Die Kinder, die in einen tiefen Schlaf gefallen sind, fallen gleichzeitig aus der Wiege heraus sozusagen. Alles fällt und schwebt in diesem Projekt und kann darum jederzeit wieder aufgenommen und weitergesponnen werden.
Christiane Enkeler berichtete über das Gaia-Projekt des Kain-Kollektivs bei den Ruhrfestspielen. Am 1. und 2. Juli gibt es weitere Vorstellungen. Und auch das Opernfestival Glyndebourne kann dieses Jahr nicht so stattfinden wie in den vergangenen 85 Jahren nach seiner Gründung. Wie in Bayreuth gibt es in Glyndebourne ein eigenes Festspielhaus, malerisch in der Grafschaft Sussex gelegen, nur kann das eben dieses Jahr nicht benutzt werden. Aber da rund um das Festspielhaus genug Platz vorhanden ist, wurde aus dieser Saison eine Freiluftspielzeit. Jetzt können immerhin rund 200 Zuschauer die Aufführungen und Konzerte sehen. Los ging es mit einer Oper von Jacques Offenbach, Mesdames de la Halle. Eric Graydon berichtet.
In Glyndebourne wurde schon lange keine Oper mehr aufgeführt. Für Opernregisseur Stephen Langridge ein unerträglicher Zustand. Er ist der amtierende Kreativdirektor des geschichtsträchtigen Glyndebourne Opernfestivals. Es sei schrecklich, nicht das tun zu können, was man liebe, was man tun müsse.
It's a terrible thing to be unable to do what you love and what you need to do and what you sense people need to experience.
Und von dem man glaube, dass es die Menschen bräuchten. Als er und sein Team verstanden hätten, dass sie vielleicht doch noch etwas machen könnten, habe der Plan wie Feuer um sich gegriffen.
So when we got the idea we might after all be able to do something, the excitement has spread around the company and beyond like wildfire.
Der Plan ist ein ambitionierter. Anfang August will das Team das Stück Mesdames de la Halle des deutschen Komponisten Jacques Offenbach aufführen. Eine humoristische Oper, die bezeichnenderweise wenigstens theoretisch in einer dicht gedrängten Pariser Markthalle spielt. In Glyndebourne wird die gesamte Aufführung allerdings unter freiem Himmel stattfinden. Zudem nur mit 13 Sängern, ohne Chor und mit dem gebührenden Hygieneabstand unter den Teilnehmern. Langridge erwartet eine ausgesprochen ernsthafte, aber gleichzeitig extrem exzentrische Veranstaltung.
I think it will be very serious, but extremely eccentric. But we're talking about Glyndebourne here, and eccentricity is in the DNA of Glyndebourne.
Allerdings gehe es hier eben auch um Glyndebourne, und Glyndebourne habe Exzentrizität nun mal in den Genen. Zurzeit treibt Stephen Langridge vor allem die Frage um, wie sich die beiden Hauptcharaktere am Ende des Stückes küssen sollen. Aktueller Stand der Überlegungen: zwei Süßigkeiten Kussmünder auf Stöckern, die aufeinander zufliegen.
I've been thinking about those lips. Do you have those in Germany? Those sweets that are in the shape of lips. I thought if you have a couple of those on the end of sticks, maybe they at least their lips could fly towards each other or something. It wouldn't do with Tristan and Isolde, but I think with a piece of Offenbach it'll be okay.
Für Tristan und Isolde gehe sowas zwar nicht, aber für Offenbach schon. Bei allem Enthusiasmus für die Aufführung bleibt der Hintergrund jedoch düster. Glyndebourne ist ein komplett unabhängiges Haus, das nicht auf staatliche Förderung angewiesen ist. Das Haus verfügt auch, so Langridge, über genug Geld, um es durch die Krise zu schaffen. Für den allgemeinen Theaterbetrieb in Großbritannien sehe es hingegen sehr schlecht aus. Es gäbe düstere Warnungen, dass bis Weihnachten 70% der Theater dicht machen müssten, außer der Staat würde im großen Stil Geld aufwenden.
There are dire warnings about 70% of theaters in Britain being out of business by Christmas if the government doesn't step in with a pretty serious package and help immediately. As far as Glyndebourne's concerned, we've lost millions.
Glyndebourne habe diesen Sommer bereits Millionen verloren und auch die Aufführung von Mesdames de la Halle werde kein Geld einbringen. Ziel sei es lediglich, nicht riesige Summen in den Sand zu setzen.
I mean, we're aiming it to not lose loads of money on it, that's all. This is not going to make us any money.
Der Opernregisseur freut sich jedoch hörbar auf das neue Projekt. Wie es genau werden würde, wisse er nicht. Er vermute, alle würden einfach zusammen zur Arbeit gehen und schauen, was am Ende dabei rumkommt. Die Menschen warteten sehnsüchtig darauf, dass irgendwas geschehe.
I think we'll just go to work together and see what comes out the other end. My hunch is that people are just dying for something to happen. And if they can be in a beautiful place, hear some serious and moving music and then have a good laugh, that'll be quite a good result this summer.
Wenn die Menschen also die Gelegenheit bekämen, in einer wunderschönen Landschaft bewegende, ernsthafte Musik zu hören und am Ende auch noch etwas zu lachen hätten, dann wäre das für diesen Sommer schon ein tolles Ergebnis.
Eric Graydon über die diesjährige Freiluftausgabe des Opernfestivals Glyndebourne, das noch bis in den August dauert. In die französische Oper gehörte traditionell ein Ballett, jedenfalls an der Grand Opéra in Paris. Das war lange Gesetz. Dem Dichter Charles Baudelaire schmeckte das überhaupt nicht. Für ihn waren die Tänzerinnen ohnehin alle Mätressen. So hatte die Ballerina schon im 19. Jahrhundert ihren Ruf weg. Heute lautet das gängige Vorurteil, wer Ballerina werden will, der muss eisernen Drill ertragen. Aber stimmt das überhaupt?
Endlich mal erklärt.
Das will ich jetzt mit unserer Ballettkritikerin Wiebke Hüster besprechen. Frau Hüster, wer den Film Black Swan von Darren Aronofsky mit Natalie Portman gesehen hat, der fühlte sich vielleicht bestätigt in seinem Bild über die Welt des Balletts. Ohne den totalen Drill, ohne permanente Schmerz, Grenzüberschreitung geht eigentlich gar nichts. Stimmt das denn?
Nein, das stimmt natürlich nur zum Teil. Also sicherlich ist es wie bei Leistungssportlern, auch ein Athlet verletzt sich, weil er versucht, seine physischen Grenzen herauszuschieben und immer größere Leistungen zu erreichen. Das ist ja bei Tänzern auch so, nur tun sie das im Sinne eines künstlerischen Ausdrucks, nicht als Selbstzweck oder um einen Rekord zu brechen, sondern um etwas damit auszudrücken. Und ich glaube, das ist das, was dieser Film recht gut fasst. Die Faszination des Tanzes besteht darin, dass in dem Moment, wo Natalie Portman da als verrückter Ballerina so diese Schwanenfedern aus dem Rücken wachsen, wenn Sie sich erinnern, dann drückt das ja aus, dass wir diese Kunst lieben, weil sie mit dem Körper uns vorführt, dass Transformation möglich ist. Und Kunst als Metamorphose uns ermöglicht, uns in andere einzufühlen. Da kommt Empathie ins Spiel. Da kommt auch das Verlassen der eigenen körperlichen, seelischen und mentalen Grenzen ins Spiel. Und diese Art von Kunst wird ihre Faszination nie verlieren, aber die hat halt sehr, sehr hohe Anforderungen.
Jetzt reden wir hier natürlich über erwachsene Menschen, aber in der letzten Zeit haben wir doch mehrfach auch in dieser Sendung zum Beispiel über die staatliche Ballettschule in Berlin berichtet, wo Kinder unter besagtem Drill gelitten haben sollen. Kein Einzelfall übrigens. Ist das also noch zeitgemäß?
Ja, das kommt darauf an, was diese Kinder später für eine Art von Tanz praktizieren möchten. Also wir haben ja unser Tanzkonzept sehr erweitert. Seit der Avantgarde kann man ja auch ohne Spitzenschuhe tanzen. Man kann sogar tanzen und ein Choreograf sein und in Wahrheit ein Krebsforscher, ein Mikrobiologe, whatever. Wir haben diese ganz anderen Karrieren und wir haben demzufolge auch ganz andere tänzerische Ausdrucksweisen. So, das ist super interessant. Ich begrüße das total. Aber ich finde, wenn ein Kind es liebt, sich zu Musik zu bewegen, wenn es diese Musikalität, dieses Bewegungsverständnis, diese Sehnsucht danach, sich stumm mit Bewegung, mit seinem Körper auszudrücken, besitzt und das Talent dazu, dann soll man erstmal versuchen, diesen Weg diesem Kind zu ermöglichen. Und natürlich gibt es eine Tradition im Tanz und es gibt auch eine Fortsetzung im 21. Jahrhundert, die, William Forsythe zum Beispiel, die auf diese großen körperlichen Anforderungen setzt und die versucht, den Spitzentanz zu einem Ausdrucksinstrument der Gegenwart zu machen. Und das gelingt mitunter hinreißend. An den großen Opernhäusern kann man das ja immer wieder beobachten. Aber auch im zeitgenössischen Tanz gibt es Akram Khan beispielsweise oder Damien Jallet Kunst, die wirklich körperlich so herausfordernd ist. Und da ist nach wie vor das klassische Training eine wahnsinnig gute Basis. Nur darf es eben, es gibt den guten Drill, die gute Disziplin, aber es darf
genau,
nicht
wo
dazu
ist die Grenze?
Führen. Ja, es darf nicht dazu führen, und das hat mich wirklich auch erschüttert bei diesen Vorgängen um die staatliche Ballettschule, dass jemand seine Macht, die er qua Wissen, qua Erfahrung, qua Karriere besitzt, zum Machtmissbrauch benutzt und Kinder zu seinen Untergebenen macht und die anfasst in einer Weise, die nicht in Ordnung ist, die sie bezeichnet in einer Weise, die herabwürdigend und demütigend ist. Und da brauchen wir einen neuen systemischen Ansatz, um wirklich unsere Kinder, unsere Ballettschüler, unsere Ballettjugendlichen davor zu bewahren. Und da müssen alle mithelfen, die Eltern, die Lehrer, die Schuldirektoren. Wir brauchen einen neuen systemischen Ansatz in der Ballettwelt.
Endlich mal erklärt von Wiebke Hüster, Ballettschulendrill. Und die Frage, muss das eigentlich sein? Der Drill, das Militärische, hat spätestens seit der 68er-Bewegung ausgedient, wenn es um Pädagogik geht. Liebe statt Krieg hieß es stattdessen. Daraus entstanden auch Kunstaktionen, wie die von John Lennon und Yoko Ono, die mit ihren Bad Inns in Amsterdam und Montreal gegen den Vietnamkrieg protestierten. Heute ist es unter anderem der britische Street-Art-Künstler Banksy, der mit solchen Botschaften von einer friedlichen Welt träumt, Soldaten, die Herzenkaskaden schießen oder Polizisten, die sich küssen. Der mexikanische Künstler Pedro Reyes sendet mit seiner Kunst ähnliche Botschaften, weniger plakativ vielleicht, dafür mit mehr Klang. Das Museum Tanguy in Basel zeigt jetzt Arbeiten von Reyes, die sich bestens mit denen des Hausherrn Jean Tanguy verstehen. Christian Gampert stellt die Ausstellung Return to Sender mit Arbeiten von Pedro Reyes vor.
Böse Menschen haben angeblich keine Lieder, aber man kann für sie ja welche spielen. Der mexikanische Künstler Pedro Reyes tut das. Es klingt so. Die Melodie stammt von dem Schweizer Liedermacher Mani Matta. Gespielt wird sie auf der sogenannten Disarm Music Box von Pedro Reyes. Eine Spieluhr als Abrüstungsmusikmaschine. Das Basler Musée Tinguely hat die Arbeit in Auftrag gegeben. Die Idee ist ganz einfach.
Man kauft Waffen eines bestimmten Produzenten. Man zerstört diese Waffen und funktioniert sie um zu Musikinstrumenten. In dem Fall ist es so wie ein Xylophon, das man dann in diese Musikspieldose einsetzt. Und diese Musikspieldose spielt dann ein Stück aus dem Herkunftsland des Waffenproduzenten.
Sagt Kurator Roland Wetzel. In diesem Fall werden die Läufe von Karabinergewehren der Schweizer Armee in der Spieluhr so angeschlagen, dass das Zündhölzle erklingt, Mani Mattas Lied, in dem es um einen Weltenbrand geht. Der entsteht ganz klein aus einem Zündhölzchen auf einem Teppich. In anderen Abrüstungsboxen wird für einen österreichischen Waffenproduzenten eine Mozart-Symphonie gespielt. Für die italienische Firma Beretta ist es Vivaldi.
Also Return to Sender, die Idee, dass man die Waffen transformiert und als etwas, was Freude macht, eigentlich zurückgibt an das Land oder auch an den Waffenhersteller.
Die Musikmaschinen von Pedro Reyes stehen in unmittelbarer Nachbarschaft von Jean Tinguely's raumfüllender Skulptur Mengele, Totentanz, die mit den verkohlten Resten landwirtschaftlicher Maschinen eine Totenfeier für die Opfer des Holocaust veranstaltet, schummrig und rostig quietschend. Seit 3 Jahren hat Roland Wetzel immer wieder Ausstellungen gemacht, die Gegenwartskünstler in einen Dialog zu diesem Tinguely-Werk und letztlich zur sehr alten Tradition des Basler Totentanzes brachten. In Corona-Zeiten hat das eine makabre Aktualität, aber Pedro Reyes wendet das positiv, indem er das Geschäft des Tötens angreift und die Waffenindustrie quasi zu musikalischer Tätigkeit nötigt. Reyes konstruiert nämlich auch veritable Musikinstrumente aus Waffen, die im mexikanischen Drogenkrieg beschlagnahmt wurden, und er tauscht Waffen gegen Küchengeräte oder Elektroartikel ein. Das mag naiv pazifistisch anmuten, aber Reyes Werke haben soziale Wirkung. Nach dem Motto »Schwerter zu Pflugscharen« schmilzt er Waffen ein und stellt daraus Schaufeln her, mit denen man Erde ausheben und Bäume pflanzen kann. Über 1500 symbolkräftige Bäume sind auf diese Weise schon in die Erde gekommen. Auch in Basel wird vor dem Musée Tinguely demnächst eine neue Kastanie stehen. Vor allem aber baut Reyes aus den konfiszierten Waffen skurrile Musikinstrumente in Form einer dreiflügeligen Harfe, eines Klaviers oder Xylophons oder in Form von Schlagwerken. Diese Instrumente werden bisweilen von Musikern für Performances genutzt. In Basel sieht man eine automatisierte Version, das Disarm Mechanized Orchestra, und das spielt ein 10-stündiges vorprogrammiertes Stück. Pedro Reyes Klanginstallationen rufen uns in Erinnerung, wie viele Waffen eigentlich in Umlauf sind, und zwar nicht nur im Militär. Mit ein bisschen Fantasie kann man sie zum Singen bringen. Es gibt immer neue, überraschende Klänge in dieser wunderschönen filigranen Ausstellung, und Reyes Klangskulpturen sehen aus wie roboterartige Menschenwesen, die uns das Lied vom Tod spielen. Und irgendwie auch das Lied vom Leben.
Pedro Reyes macht aus Waffen Musik. Christian Gampert über die Show Return to Sender im Museum Tinguely in Basel. Am kommenden Donnerstag dürfen auch die letzten Kinos in Deutschland wieder öffnen. Mehr jetzt dazu in den Kulturmeldungen mit Katja Lückert.
Ja, aber bisher gibt es in den verschiedenen Bundesländern noch unterschiedliche Regelungen. Das sagte der Verbandschef und Kinobetreiber Christian Breuer im Deutschlandfunk Kultur.
Die Kinoverbände haben Muster für Hygienekonzepte für die Kinos entwickelt. Tatsächlich ist jetzt durch die unterschiedlichen Regularien der Länder es nicht einfach, das identisch zu gestalten. Das heißt, am Schluss werden die Kinos von den lokalen Gesundheitsämtern nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Regeln geprüft. Wir versuchen mit den Ländern im nächsten Schritt, dass man da zu einer Vereinheitlichung kommt.
Ein wirtschaftlicher Betrieb sei, so Breuer, mit dem 1,50 Meter Abstand-Konzept nicht zu realisieren. Ein Kreislauf setze sich da in Gang, der Verleiher und Produzenten treffe. Große Filme starteten in solchen Kinos einfach nicht. Breuer plädiert also dafür, je einen Sitz zwischen den Plätzen freizulassen. In vielen Bundesländern ging der Kinobetrieb schon wieder los. Nun zieht auch Berlin nach. Der Virologe Martin Stürmer äußerte sich zur Infektionsgefahr im Kino.
Es gibt andere Situationen, die wir als Hotspots kennengelernt haben. Das war im Prinzip der Gottesdienst in geschlossenen Räumen mit Verzicht auf die Maske, mit gegebenenfalls auch Gesang oder Familienfeiern. Das sind alles natürlich Situationen, die sich jetzt vom Kinobesuch eher unterscheiden würden. Also sprich, wenn dort im Kino tatsächlich mit Abstand und Maske gesessen und der Film geguckt wird, sehe ich das nicht als signifikanten Beitrag zur Verbreitung des Virus.
Soweit der Virologe Martin Stürmer. Die Welt am Sonntag bringt heute eine recht erstaunliche Meldung über den möglichen Erwerb des Museums Hamburger Bahnhof in Berlin durch den Bund. Das Erstaunliche daran, es ist offenbar ein Rückkauf, denn im Jahr 2007 ist das Areal zusammen mit umliegenden Bahnflächen vom Bund an eine Immobiliengesellschaft verkauft worden. In den 90er Jahren hatte die Stadt Berlin das verfallene Gebäude aufwendig renovieren lassen, ihr Vorkaufsrecht aber anschließend nicht wahrgenommen. Nun muss der umgebaute Kopfbahnhof von 1848 regelmäßig renoviert werden und es soll auch einen Erweiterungsbau geben. Anschließend soll die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu der die staatlichen Museen gehören, den Hamburger Bahnhof anmieten. Falls der Rückkauf scheitere, könne die dringende Sanierung des Museums nicht realisiert werden, so die Welt am Sonntag. Damit verlöre die Nationalgalerie ihren zentralen Ausstellungsort für die Gegenwartskunst. So schnell kann's gehen. Das Staatstheater Nürnberg hat sein Schauspielensemble in Corona-Quarantäne geschickt. Grund ist eine Infektion in der Familie eines Ensemblemitgliedes. Die für morgen geplante Premiere von Das Schloss fällt aus.
Die Kulturmeldung mit Katja Lückert. Die Präsidentschaftswahlen in Polen und die zweite Runde der Kommunalwahlen in Frankreich. Das sind unter anderem Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Mit diesem Ausblick geht Kultur heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Anja Reinhardt.